Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Ich hatte gerade an einem Kongress einen Vortrag gehört und dieser hat mich regelrecht umgehauen. Deshalb habe ich auch gleich den Gast, den Sprecher vor Ort gebeten, hier ein Interview noch mit uns zu machen. Es ist der Professor Dr. Ulrich Amon. Er ist gekommen und ich darf ihn hier zeigen. Da ist er. Herzlich willkommen, lieber Ulrich.
Ich freue mich, dass ich da sein darf. Herzlichen Dank für die Einladung.
Du, in mir bleibt schon ein bisschen die Spucke zurück, weil ich deinen Vortrag gehört habe gerade, insbesondere bei der Explosion von Autoimmunerkrankungen. Ich weiß nicht mehr, was ich da sagen soll.
Ja, wir müssen sagen, wir nehmen das seit jetzt ungefähr seit der Jahreswende wahr, dass die Patienten verzweifelt anrufen. Beispiel, wir hatten vor zwei Wochen eine Woche Betriebsurlaub und am Montag klingelte das Telefon und 50 Personen wollten einen akuten Termin wegen massiver Reaktionen, Ausschlägen, Immunreaktionen, Reaktivierung ihrer Autoimmunerkrankung. Das ist kaum noch zu bewältigen. Mhm. Und wir sehen hier enormen Handlungsbedarf.
Aber die Ursachen sind schon multikausal, oder? Das heißt Umweltbedingungen, Nahrungsproblematiken. Klar kommen jetzt noch exogene Probleme dazu, die das wahrscheinlich das fast zum Überlaufen gebracht hat.
Genau. Also die Entstehung ist fast immer über einen längeren Zeitraum, ja, meistens über Jahre, mindestens Monate. Aber wir sehen eben auch akute Reaktionen über einen Zeitraum von wenigen Wochen, nachdem eigentlich eine relative gesundheitliche Stabilität bestand. Patienten haben keine Allergien, haben keine Medikamente nehmen müssen, waren sonst gesund. Und dann kommen Faktoren, die ja neu in den Körper eintreten, auf der Basis von möglicherweise einer Stressphase, einer längerfristigen Belastungssituation. Viele Menschen haben in den letzten Jahren ja durchaus auch mit vegetativer, mit psychischer Belastung zu tun. Die Gründe sind bekannt. Und dann haben wir auf einmal akute Reaktionen. Und die äußern sich ganz unterschiedlich. Also ich bin ja primär Dermatologe, aber eben mit dem Schwerpunkt Autoimmunerkrankung. Und deshalb sehen wir das ganze Spektrum von Autoimmunerkrankungen bei uns. Und es interessiert uns auch dann, was im Inneren des Körpers passiert. Wir wollen verstehen lernen, warum das jetzt abläuft, welche Formen, welche Organe, welche Mechanismen sind betroffen und wie können wir dafür sorgen, dass das gestoppt wird. Und das bleibt eine individuelle Entscheidung, weil wir müssen es natürlich erstmal diagnostizieren. Wir müssen herausfinden, warum jetzt diese Schübe da sind. Es sind auch Patienten dabei, die ich teilweise 10 Jahre nicht gesehen habe, die in völliger Stabilität gelebt haben und auf einmal durch verschiedene Faktoren, die jetzt neu aufgetreten sind, die jetzt neu auch in den Körper vielleicht eingedrungen sind, dann zum ersten Mal wieder eine schwere Schubaktivität aufweisen. Und das ist für uns natürlich auch eine gewisse Frustration, weil es lässt sich in vielen dieser Fälle nicht von heute auf morgen auf den Knopf drücken und alles ist vorbei. Ja, das braucht Zeit und es braucht leider eben auch Geduld, weil da sind die Patienten und wir genauso ungeduldig und manchmal verzweifelt, weil es eben nicht schnell geht. Wir wollen jetzt keine hochdosierte Cortisongabe, wir wollen nichts stoppen, sondern wir wollen auf natürlichem Wege dafür sorgen, dass der Körper wieder gesund wird. Und das braucht individuelle Lösungen. Mhm. Und deshalb ist es kompliziert.
Auf der einen Seite war ich geschockt, als ich das alles gehört habe. Auf der anderen Seite habe ich aber auch die schöne Hoffnung gesehen, was heutzutage innerhalb von einer Ganzheitsmedizin alles möglich ist, was ihr alles messen könnt und aufgrund einer sauberen Datenbank herausfinden könnt, welche Werte nicht gut sind und die werden korrigiert und plötzlich stimmt das Fundament wieder und der Ziegelstein bleibt oben.
Das ist das Ziel. Und da möchte ich ein Lanze für brechen, dass wir eben eigentlich nicht das Rad dauernd neu erfinden müssen, sondern es sind eine Menge Parameter, die wir seit vielen Jahren ja gut überprüfen. Wir schauen uns die akute, wir schauen uns die stille Entzündung an. Es gibt eine Reihe von Entzündungsmarkern, die eben auch zeigen, obwohl die Patienten dann irgendwie keinen schweren akuten Schub, wo die Blutsenkung hoch ist oder das CRP ganz hoch ist, also im Sinne von, ich sage mal, einem schweren Infekt oder einer schweren Arthritis oder Abszess oder so, da sind diese Werte ganz hoch. Aber das ist meist nicht der Fall. Das heißt, diese Akutwerte sind meist nicht erhöht, sondern es ist eher die Werte für die stille Entzündung. Da gibt es dieses zum Beispiel High-Sensitive CRP oder das Interleukin 6 oder TNF-Alpha. Das sind so Entzündungsmediatoren, die dann oft über längeren Zeitraum einfach auch erhöht sein können. Und dann wollen wir natürlich das Ausmaß auch der Autoimmunität kennenlernen. Das macht ein Panel von Autoantikörpern. Und wenn man Patienten früher schon mal gekannt hat, kann man ja super vergleichen. Und man sieht, dass in Einzelfällen dann jetzt die Antikörper, die vorher relativ moderat waren, jetzt auf einmal ansteigen. Oder auch Schilddrüsen, Autoimmunerkrankung Hashimoto, die jetzt irgendwie stabil war über Jahre, ist auf einmal aktiviert. Ja. Und das kann man sehr gut messen. Dann wollen wir aber, ja, das ist ja diese organspezifische Sichtweise. Wir wollen aber auch die Heilungssichtweise natürlich messbar machen. Heilung messen heißt, ich muss mir die Faktoren, die der Körper eventuell nicht ausreichend zur Verfügung hat, um die Entzündung zu stoppen, die muss ich messen. Und da sind wir als Orthomolekularmediziner natürlich gut informiert, das können wir. Ja, das heißt, wir schauen uns einige zentrale Blockbuster an im Immunsystem. Das ist das Selen, das sind die Omega-3-Fettsäuren, das ist Vitamin D natürlich, das sind Antioxidantien und so weiter. So dass wir auf der Ebene dann spezifisch nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip schauen, wer braucht was. Ja, da können Sie Vollblutanalysen oder bestimmte Dinge einfach im Blut sehr gut analysieren. Und dann haben Sie ein Portfolio, was man zusammenstellt, was die Patienten dann über mehrere Wochen, meist einige Monate einnehmen, um eben da diese Defekte, die dazu beitragen, dass die Immunreaktion überschießend ist, dass sie das möglichst wieder ausgleichen und dass das Immunsystem wieder die Substanzen hat, die es für die Heilung, für die Selbstheilung braucht. Und ein Bereich, über den wir neu dazugelernt haben in den letzten Jahren eigentlich, ist dieses Thema die Schädigung in der Zelle. Also das machen wir auch messbar mittlerweile. Da reden wir von den Mitochondrien. Das haben ja viele Ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht schon mal gehört, dass wir dann wissen, dass in den Mitochondrien wird die Energie produziert. Die Menschen haben nicht oft nur diese akuten Reaktionen an der Haut oder massiven Juckreiz oder eben ein Auftreten oder Wiederaufflammen ihrer Autoimmunerkrankung, sondern sie sind oft massiv erschöpft auch. Ja. Sie haben einen Abfall ihrer Leistungsfähigkeit. Mhm. Und wenn wir alles zusammennehmen, dann haben wir da einen Fokus und der Fokus sind die Mitochondrien. Und die können wir hinsichtlich der Belastung sehr gut messen und überprüfen und können dann Therapien, die dafür gut beschrieben sind, auch anwenden, entweder als Infusionstherapie oder eben auch im Sinne von der oralen Therapie mit Mikronährstoffen oder in der Kombination, als optimale Kombination machen wir auch dieses Höhentraining, also die Intervallhypoxie-Hyperoxietherapie, die IHAT, weil sie damit die Mitochondrien wieder reaktivieren können, wieder neue bilden können. Das hat ja einen Nobelpreis bekommen, dieses Verfahren von der Entdeckung des Mechanismus. Und wenn Sie in der Lage sind, die Mosaiksteine zusammen zu fügen, dann haben Sie ein individuelles Mosaik dieses einzelnen Menschen. Nur es braucht Zeit. Es kostet leider auch Geld.
Und das zahlt niemand, oder?
Das zahlt niemand, ja. Da haben wir bei den Privaten zahlen das auch nicht immer, die privaten Krankenversicherungen. Aber ja, die gesetzlich Versicherten, die bleiben diesbezüglich auf den Kosten sitzen. Ja, das ist von der Entstehung ist es unfair, weil die Dinge, die dazu beigetragen haben, dass die Patienten sich am Zustand befinden, die bewegen sich meist in einer konventionellen, empfohlenen Medizin. Also zumindest politisch motivierten Medizin, sage ich mal vorsichtig. Mhm. Und am Ende kommt es zu Ereignissen, die der Patient dann irgendwie selbst ausbaden muss. Ja, es gibt ja an der Universität Marburg mittlerweile ein Zentrum, was sich also mit solchen schweren Reaktionen auch beschäftigt, wo Patienten dann hingehen und dann im Prinzip oft auch lange warten müssen, bis sie dann einen Termin bekommen und bis dahin oft auch diese Probleme und diese Beschwerden sich verselbstständigen. Und ich glaube, wir können da gezielter anfassen, weil wir das Rad nicht neu erfinden müssen, wie ich sagte, sondern wir können eben auf der Basis des Wissens das einsetzen. Aber es braucht dann eben auch Zeit für die Regeneration.
Klar. Du hast vorhin noch die Mitochondrien angesprochen. Da erinnere ich mich an zwei Zitate von der Professor Brigitte König.
Genau.
Ja. Die hat mir mal gesagt in einem Interview vor kurzem, A, sie weiß nicht, wieso sie das alles studiert hat, weil alles nicht mehr gilt. Und B, würde die Medizin sich mehr mit den Mitochondrien beschäftigen, hätten wir eine ganz andere Schulmedizin von A bis Z.
Gut, das unterschreibe ich sofort, aber ich würde das noch breiter anlegen. Also würden diese Dinge, mit denen wir arbeiten, also Orthomolekularmedizin, das ganze Wissen über das Mikrobiom im Darm, das Wissen über die niedrigen Mikronährstoffwerte in der Ernährung,
oh Gott,
das Wissen über die Mitochondrien, würden wir das alles in die konventionelle Medizin auch schon in den ersten Semestern einbeziehen, dann bin ich jetzt kein Prophet, wenn ich sagen würde, ein Großteil der Explosion chronischer Erkrankungen würde auf Dauer nicht vielleicht zum Erliegen kommen, aber würde drastisch runtergehen.
Absolut. Vielleicht noch kleine Daten. Ich habe mir Professor Elmar Winnecke alles machen lassen, die Mikronährstoffanalyse. Ja. Und ich bin ja eigentlich sehr fokussiert auf Demeter und Bionahrung. Aber du glaubst ja gar nicht, wie viel Mängel ich hatte. Kein Magnesium, kein L-Arginin, Omega-3-Wert und total so viele Dinge im Keller. Und wie soll eigentlich ein Körper sich immer wieder neu bauen, wenn das Fundament fehlt?
Das ist nicht möglich.
Ja, also, und auch bei Krankheit ja, nicht möglich.
Wie soll, und genau, wenn der Schaden eingetreten ist, braucht man für die Regeneration Zusatzaktivität. Wir brauchen Zusatzkraft für die Immunzellen, für die Regeneration von Gewebe, für das Knochenmark, für die Neubildung auch von Zellen und Mitochondrien. Und das braucht Energie, es braucht Substanz, es braucht Stoff, es braucht, Treibstoff. Mhm. Und den Treibstoff, den müssen wir zuführen. Und wir können nicht davon ausgehen, dass wenn ich dann nur meine Ernährung ein bisschen auf mehr Bunt und mehr Fasern und mehr Gemüse, mehr Obst umstelle, dass das automatisch geht. Mhm. Die Menschen glauben, sie ernähren sich besonders gesund, wenn sie sich morgens ein Smoothie machen mit Mango, mit Kiwi, mit Trauben, was auch immer.
Und der Frucht so gar nicht,
dass sie sich eine Fructosebombe quasi in den Körper donnern, was die Leber unglaublich belastet.
Ja. Aber das wurde uns eindoktriniert.
Weißt du? Ja, genau. Weil das eben, es ist trendy, aber es geht trotzdem an den Grundlagen von Biologie und Biochemie und Ernährungswissenschaft ja völlig vorbei. Und insofern, es entwickelt sich leider jetzt doch noch stärker auseinander, diese Schere, dass wir einerseits sehr gute, fundierte, seriöse, wissenschaftlich gut reproduzierbare Informationen haben über den Bereich der Mikronährstoffe, Vitamin D mal als Schwerpunkt. Es gibt ja, glaube ich, kaum ein Vitamin oder ein Spurenelement und ein Hormon, über das wir so viel gelernt haben, jetzt wie über Vitamin D in den letzten Jahren. Hm. Und andererseits die Nichtanwendung, die Nichtberücksichtigung dieses
Wissens. Wissensresistenz.
Das ist eine Wissensresistenz. Und wir schauen, dass wir geben immer mehr Milliarden für die Bewältigung von chronischen Krankheiten aus. Ja, chronische Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurologische Erkrankungen, Demenz, Alzheimer, Diabetes, Adipositas, ja, Krebs. Ja? Riesige Themen. Es werden teuerste Medikamente entwickelt und da ist das Ende nicht absehbar. Und dennoch geht die Zahl an Betroffenen
weiter hoch. Das schweizerische Krankenkassensystem hat ja jetzt kürzlich einen Entscheid getroffen, um das Gesundheitswesen noch zu retten. Hat man jetzt entschieden, dass man dem Vitamin-D-Wert diese 20 Franken nicht mehr vergütet, um eben dieses System noch zu retten. Da dachte ich, großartig.
Also das ist eine großartige Entscheidung, ja. Das kann man nur begrüßen, ist ein Wahn.
Ja. Aber ich möchte gerne nochmals in die Autoimmunerkrankungen. Ich meine, ich weiß, es gibt immer Hoffnung. Jeder, der mit dieser Krankheit konfrontiert ist, hätte eine Hoffnung verdient und es gibt Hoffnung, es gibt Möglichkeiten. Aber wenn du so mit deinem Wissen Deutschland, Österreich, Schweiz ein bisschen anschaust, wie viele Menschen kommen jetzt noch zu den richtigen Medizinern, die das ganzheitlich angehen?
Also was ich ja vorhin sagte, wir leben eigentlich weltweit in den Systemen der westlichen Medizin zwischen Alaska und Australien und ja Brasilien und Sowjetunion, leben wir eigentlich in der Silomedizin. Das heißt, jeder Mensch mit spezifischen Organsymptomen oder einer spezifischen Autoimmunerkrankung landet in einem dieser Silos. Das ist der Dermatologe, das ist der Rheumatologe, das ist der Gastroenterologe, das ist der Ophthalmologe, Augenarzt und das sind andere Ologen. Ja? Das muss nicht schlecht sein. Aber die spezifische Ausbildung der letzten Jahrzehnte führt natürlich aufgrund des Wissenszuwachses in allein einem einzigen Fach dazu, dass wir immer spezifischer werden. Das heißt, man könnte auch Fachidiot sagen, aber ich sage es höflicher. Mhm. Es ist spezifischere Medizin, die natürlich kaum noch die Zeit, aber auch das Wissen erlaubt, über den Tellerrand hinauszuschauen. Insofern ist das Gegenteil von holistischer Medizin. Das ist das Gegenteil von ganzheitlichem Denken. Und jetzt muss man auch mal fair sein und sagen, diese Denkweise, diese Arbeitsweise wird nicht honoriert. Punkt. Das heißt, solange der Arzt in der Kassenpraxis auch nicht dafür honoriert wird, dass er dafür sorgt, dass der Diabetes Typ 2 nicht insulinpflichtig wird, sondern dass es Disease Management Programme gibt, dass die Krankenkasse in Deutschland einen Benefit durchaus hat, weil sie eben dann den Kranken, den Patienten, der jetzt insulinpflichtig Typ 2 ist, dass der dann quasi, dass die Krankenkasse mehr Geld dafür bekommt, weil der Patient als schwerkrank gilt, solange stimmen die Systeme nicht. Insofern, da ist vieles im Argen, aber wo ist dieser Paradigmenwechsel erkennbar? Ich sehe momentan, zumindest in den Ländern, die wir überblicken, eigentlich, dass immer nur an der Geldschraube gedreht wird, an der Leistungsschraube, aber nicht das System auf den Kopf gestellt wird und gesagt wird, wir wollen erreichen, dass wir im Jahr beispielsweise 2030 nur noch 50% Typ-2-Diabetiker haben von dem, was wir jetzt haben.
Das wäre eine Ansage. Das wäre ja machbar, oder?
Das wäre machbar. Das ist eine heilbare Krankheit, Typ-2-Diabetes. Und nur als Beispiel. Aber das sind Dinge, die passieren nicht, weil, und jetzt muss man auch wieder mutig aussprechen, es gibt sehr viele Profiteure im System. Also das ist leider nicht der Patient. Und wenn es mir darum geht, und wir haben als Begleiterkrankung bei einer, sagen wir, Psoriasis, Schuppenflechte, ein Typ-2-Diabetes, dann ist es meine Aufgabe, das nicht zu ignorieren. Dann habe ich habe eine Ernährungsbroschüre geschrieben, das muss mit dem Patienten durchgesprochen werden. Wir müssen über die, ja, ich sag mal, kalorienreduziert, Schrägstrich, kohlenhydratreduzierte Ernährung sprechen. Wir müssen über die Chancen sprechen und sagen, Sie können diese Medikamente, die Sie nehmen, loswerden. Sie können vermeiden, dass Sie Insulin brauchen. Das wird sich positiv auf Ihr Gewicht auswirken. Das wird sich positiv auf Ihre Gelenke auswirken. Sie können vielleicht vermeiden, dass Sie dann einen Gelenkersatz brauchen und. Also es hängt ja alles irgendwie mit allem auch zusammen. Ja. Und das sollte man, diesen ganzheitlichen Gedanken, den sollte man doch weiterentwickeln, finde ich. Und jetzt die Frage, es sind leider zu wenige Ärzte, haben sich auf den Weg gemacht, sich ganzheitlich ausbilden zu lassen. Ich komme ja auch aus der klassischen Universitätsmedizin. Ich habe mich lange auch da sehr wohl gefühlt, weil man einfach auch, man sieht viel, man lernt viel, man lernt fachspezifisch. Und da ist man gut dann. Aber wenn Sie bestimmte Patienten, ich habe lange eine Klinik auch geleitet, wenn Sie sehen, Patienten, so Drehtürpatienten, obwohl Sie dann eigentlich alles richtig gemacht haben aus Ihrer eigenen Sicht, aber Sie haben vielleicht zu wenig sich noch um die Krankheitsursachen gekümmert. Sie haben ganzheitlich behandelt, aber Sie haben zu wenig spezifische Diagnostik gemacht. Sie haben zu wenig problemorientiert, löseorientierte Behandlungsansätze für zu Hause entwickelt. Und dann war für mich als Labor, immer schon laborinteressierter Arzt, war für mich der Zeitpunkt gekommen, ich habe orthomolekular gehört, ich möchte mich damit auseinandersetzen. Und das war, als würden mir die Augen übergehen, als ich da drin saß in den ersten Fortbildungen. Und das ist jetzt viele Jahre her. Ich habe dafür ja darüber auch sehr, sehr häufig als Referent gesprochen. Und wenn Sie sehen, dass Sie auf einmal in der Lage sind, Schlüssel und Schloss zusammenzufügen, dann ist die Medizin auf einmal neu definiert, aus Ihrer eigenen Sicht, weil Sie sehen, was Sie damit bewirken können. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn Sie da einmal eine Facette, und orthomolekular ist ja nur eine Facette aus Ganzheitlichkeit, dann ist dann Ihr Interesse sehr wahrscheinlich auch geweckt, sich um andere Dinge zu kümmern. Und so haben wir uns dann mit dem Darm intensiv beschäftigt. Also die Mikrobiomforschung ist für mich eine der faszinierendsten Errungenschaften und Erkenntniszuwächse der letzten Jahre oder Jahrzehnte. Und wenn wir überlegen, dass wir nicht nur 2,5 Kilo Bakterien für die Verdauung mit uns herumtragen, sondern dass diese Bakterien in der Lage sind, sehr potent das Immunsystem, das Denken, auch meine Gefühle, mein Verhalten zu beeinflussen, da muss ich diese Kenntnisse nutzen.
Klar,
muss ich damit
natürlich. Oder mit Antibiotika der Regen arbeiten und das Mikrobiom kaputt machen. Oder mit dem ganzen Hygienewahn sich das ganze
Mikrobiom. Ja, also das ist ja auch, man sieht überall immer noch, ja. Und dann sehen Sie, dass Patienten kommen mit Handekzemen, ja, weil die ganze Barriere im Eimer ist, ja. Kleine Kinder im Kindergarten werden dann wirklich so stundenweise genötigt, da die Hände sich zu waschen. Das müssten wir jetzt langsam überwunden haben, weil wir haben viel dazugelernt in den letzten 2 Jahren.
Ja, vielleicht.
Aber wir müssen eben auch dieses Wissen in der Balance sehen und nicht nur, ich sag mal, das Wissen aus einer Richtung, sondern es sind eben im Hintergrund doch sehr, sehr, sehr viele sehr seriöse Wissenschaftler auf der ganzen Welt, die unabhängig ihren Job machen, sage ich immer, die daran interessiert sind, zu verstehen, wie sind die Mechanismen, was passiert da, was ist wirklich Gefahr und wo ist auch Entspannung da im Rahmen der Krise, sodass wir den Patienten auch diese Neuerungen mitteilen und nicht nur immer weiterhin über diese diese Schrecken und Panik und Angst Schiene dann dafür sorgen, dass es im Prinzip in den Köpfen nicht aufhört. Es muss hier oben aufhören.
Ja, ja.
Wir reden Psychoneuroimmunologie, ja. Ja, Professor Schubert aus Innsbruck ist ja da der Experte.
Viel von Lenin ja. gelernt.
Also da muss man sagen, das ist ja kein neues Thema, dieser Forschungsbereich. Aber es spielt jetzt in diesen zweieinhalb, drei Jahren, spielt das immer eine so starke Rolle, dass wenn der Mensch zu Hause ist und Angst hat und nicht sich darüber bewusst ist, dass diese Angst noch ihn stärker infektgefährdet macht, also anfällig macht für alles Mögliche, ja. Dann ist irgendwas schiefgelaufen. Und wir möchten raus aus dieser Ecke und dann sagen, wir haben jetzt ein Problem X und wir müssen ein Portfolio an Lösungen versuchen zu erarbeiten, damit möglichst da auch ein bisschen so eine innere Ruhe wieder einkehrt. Also nicht nur immunologisch, sondern mental. Ja.
Ich sehe aber auch, dass in der Schulmedizin die orthomolekulare Medizin auch belächelt wird. Meiner Erachtens wurde eben auch Fehler gemacht. Es wurde einfach nur geschluckt, ohne zu messen. Und heute kann man ja messen, schlucken, messen. Genau. Und dann weiß man, und kann die Leute wirklich in die Norm bringen, die einen Effekt haben. Und das ist natürlich schon wichtig.
Genau, wir müssen es seriös machen. Das ist ganz klar. Nicht nach dem Gießkannenprinzip. Also da sind wir uns einig.
Bevor ich noch aufs Coimbra-Protokoll komme, noch ein kurzes Zitat. Gestern war noch der Mosetti bei mir und hat mir etwas erzählt, was du an einem Vortrag erzählt hast. Und ich fand das so lustig. Du hättest da erzählt, du hast früher immer mit Cortison gearbeitet. Cortison. Und das einzige Angst, was du hattest, war, dass das Cortison ausgehen könnte. Aber unterm Strich hättest du eigentlich nicht einen Menschen gehabt, der gesund war.
Das halte ich für Gerücht, diese Aussage. Das sollte ich nur mal belegen, dass ich das gesagt habe. Nein, ich glaube, das war weniger auf mich bezogen, sondern es ist eher bezogen auf die konventionelle Dermatologie. Das muss man ganz klar sagen.
Ja.
Die Einführung von Cortison vor 70 Jahren hat dazu geführt, dass manche Erkrankungen, die von außen einfach nicht beherrscht werden konnte, dass man mal da auch wirklich Ruhe reinbrachte. Aber man hat dann verstanden, man hatte die Cortisone immer weiterentwickelt und als man dann diese fluorierten Steroide hatte, die innerhalb von wenigen Tagen messbar die Haut verdünnen, hat man verstanden, dass man das überzogen hat. Ja? Und dann kam natürlich auch die Gegenbewegung, dass dann auch die Ängste da waren, das ist ganz klar. Und man muss das ernst nehmen. Und ich sage immer, entscheidend tut es der Patient mit dem Arzt gemeinsam und nicht im Sinne von apodiktisch von oben herab und wenn Sie das nicht machen, können Sie woanders hingehen. Ja? Und es ist heute so, ich meine, das sagte ich ja vorhin mit dieser konventionellen Ausbildung an der Universität, das ist, man muss die Mechanismen verstanden haben, dann weiß man auch den Stellenwert von Cortison, gar keine Frage. Das ist bei der Anaphylaxie, beim allergischen Schock ist es lebensrettend. Aber ich kann eben schon auch überlegen, wenn ich eine chronische Erkrankung habe, die über Monate, Jahre besteht, macht es Sinn, wenn der Patient bei drei verschiedenen Hautärzten war, die alle verschiedene Cortisone aufgeschrieben haben, dann kommt er zu mir, ich bin der Vierte in der Reihe, macht es Sinn, dass ich noch eine Cortison selber aufschreibe? Nein, natürlich nicht. Insofern ist die Anwendungshäufigkeit von früher in der normalen Durchschnittsanwendung jetzt auf circa 1% zurückgegangen. Also das ist die absolute Ausnahme. Und da hat in der Tat wirklich die Orthomolekularmedizin sehr stark geholfen, weil wir natürlich von innen antientzündlich arbeiten. Die Kombination verschiedener antientzündlicher Mikronährstoffe unter Einbeziehen von Vitamin D, aber auch den Omega-3-Fettsäuren, führt dazu, dass die Entzündungen in den Systemen, in den Organen und eben auch in der Haut runterreguliert wird.
Ja, das können wir messen. Wir kommen an die Ursache. Ja.
Ja. Und dann sind alle Seiten zufrieden. Und wir sind zufrieden, weil der Patient langfristig stabil ist. Mhm. Es hängt natürlich dann auch damit zusammen, wie lange ist die Bereitschaft da, die Kapsel einzunehmen und wann sind die wieder da zu messen und so. Das klingt bei manchen Patienten verständlicherweise aus. Ich meine, das sind auch Kosten, die zusätzlich kommen. Aber wenn man das mal so gegenüberstellt im Sinne der Wertigkeit, in der eigenen Balance. Ich bin dauernd zum Arzt gerannt vorher, habe dauernd irgendwie andere Salben bekommen, war unzufrieden, dann ist doch die Mehrheit dabei und auch willig, sich dann eher langfristig orthomolekular zu versorgen und die Kapseln regelmäßig einzunehmen und zu sehen, dass dann von außen so gut wie keine spezifische Behandlung mehr nötig ist. Außerdem, letzter Satz dazu, wir haben ja seit circa 15 Jahren, 20 Jahren, auch cortisonfreie antientzündliche Substanzen zur Verfügung, die uns in Einzelfällen auch sehr gut helfen. Mhm. Und das sind die Calcineurin-Inhibitoren, die auch weitgehend gut vertragen werden, auch bei Kindern zugelassen sind. Also da können wir schon auf der Klaviatur doch ein bisschen anders spielen. Insofern muss ich heute Abend, glaube ich, nochmal damit Herrn Moses halt
ja, vielleicht habe ich das nicht gesagt. Vielleicht allgemein für die ganze Branche.
Ich glaube, es war vielleicht im übertragenen Sinne, weil da würde ich jetzt selber einen Schüttelfrost bekommen, wenn ich das höre.
Ich möchte gerne die nächsten Minuten noch nutzen, über das Coimbra-Protokoll reden. Ich habe etwa 20 Interviews schon dazu gemacht mit Coimbra-Protokollärzten, mit der Frau Kriening, aber ja, auch schon
keine
mit...
Keine Ärztin, aber die hat sie das nicht, in ja, Deutschland genau, implementiert.
Genau. Aber auch mit dem Dekan, Professor Friedheim Paul vom Berlin Charité, der ist gerade an einer Studie dran. Ja. Ich finde das mega spannend und unheimlich großartig, innerhalb von MS hier einen Schlüssel gefunden zu haben, der passt. Aber was ich ein bisschen sehe, dass es noch nicht einheitlich hinausgetragen wird, ist das, was du jetzt gerade gesagt hast, den Einbezug der orthomolekularen Medizin. Die fehlt mir eigentlich im Coimbra-Protokoll. Und ich höre auch nie etwas von Entgiftung.
Ganz, ganz interessant. Also ich habe ja vor einigen Jahren die Ausbildung gemacht. Frau Kiening hat das in dankens- und lobenswerterweise in Deutschland als Betroffene quasi damals von Brasilien, von Cicero Coimbra mit implementiert, mit einem Arzt in München zusammen. Und das war quasi der Start. Und als wir vor einigen Jahren in einer doch insgesamt heterogenen Ärztegruppe zusammensaßen, um die Grundprinzipien quasi zu erlernen, an einem Wochenende das intensiv wirklich Schritt für Schritt durchzugehen, da ist mir sofort aufgefallen, dass wir alle doch sehr unterschiedlich aufgestellt waren, was unseren Hintergrund anbelangte. Manche kamen von der chinesischen Medizin, andere haben andere Schwerpunkte gehabt, aber die Mehrheit der Ärzte hatte keine orthomolekulare Ausbildung. Das ist der erste Punkt. Und insofern ist die Anwendung individuell des Protokolls doch heterogen. Da gibt es nichts zu deuteln. Das ist dann davon abhängig, was der Arzt einfach zusätzlich in seinem Portfolio noch hat. Dasselbe trifft für die Entgiftung zu. Jetzt bin ich kein... ich sag mal, auch da nicht einseitig, dass ich glaube, dass wir jetzt alle Patienten nur über die Entgiftungsschiene behandeln müssen oder sollten. Aber wir müssen das auch ganzheitlich betrachten. Das heißt, wir müssen uns anschauen, wer hat welchen Hintergrund, wer hat welches Schädigungsprofil, wer hat welches Blutprofil. Mhm. Und dann können Sie die Schwerpunkte setzen.
Oder der ganze Mund voller Quecksilber. Und
logisch. Also ganz klar. Deshalb, die Heilung des Darms fängt im Mund an. Da müssen wir reinschauen und da müssen wir uns mit auseinandersetzen. Und das ist völlig richtig, diese Beobachtung. Wir versuchen, das Protokoll auch so einzubetten, dass wir sagen, es steht natürlich die Dosierung und die Kontrolle und das ganze Umfeld des Protokolls steht im Zentrum der Betrachtung, wenn die Wünsche des Patienten da sind, kommen zu uns und möchten nach dem Protokoll behandelt werden. Aber es wäre ja geradezu grotesk, wenn ich als Orthomolekularmediziner als Experte für das Mikrobiom, als, glaube ich, auch langjährig erfahrener Arzt im Umgang mit verzögerten Immunreaktionen auf Nahrungsmittel, mit antientzündlicher Ernährung, wenn ich das alles nicht mit berücksichtige.
Eben, ja. Ja,
das muss sein. Und das definiert wahrscheinlich auch oder speziell den Erfolg langfristig. Und nicht nur die alleinige Dosierung oder das Abfall von Parathormonen oder die ganzen Parameter, die wir logischerweise im Protokoll berücksichtigen müssen, weil es ja nicht monokausal ist. Ich meine, so zentral die Rolle von Vitamin D ist, aber sie ist eben nicht monokausal. Das heißt, ich muss die ganzen potenziellen Einflussfaktoren auch, was spielt sich in der Birne ab, muss ich mit berücksichtigen. Und in meinem Protokoll, was ich dem Patienten mitgebe als Aufklärungsprotokoll, steht drin, dass eben die Maßnahmen zur Vermeidung von Nebenwirkungen, das ist die tägliche Flüssigkeitszufuhr, das ist das Meiden von Milchprodukten und die Laborkontrollen, auf der gleichen Wichtigkeitsebene steht wie das Stressmanagement. Ich muss mich damit auseinandersetzen.
Also
dazu muss ich auch die Expertise machen, haben. Wir machen diese HRV-Messungen, schauen uns also an, wie stark ist die Belastung, Sympathikus, Parasympathikus. Und das ist für viele schon sehr anschaulich, wie stark die Notwendigkeit dann zum ersten Mal bildlich ist. Wir fragen sie auch subjektiv in Fragebögen, ja, und dann auf der Skala 1, kein Stress, 10 maximal, da sind viele bei 7, 8, 9. Ne? 10 hatte ich jetzt die Woche. Und da können Sie auf den Knopf drücken, morgen ist alles besser. Das heißt, das braucht auch einen spezifischen Ansatz. Und genau wie diese Mosaiksteine, auch die von dir genannten, brauchen wir eben ein Bild. Und dieses Bild zeigt dann mit Abstand, wenn ich dran schaue, den Patienten individuell. Das ist sein Gesicht, das ist sein Körper, das sind seine Organe, das ist sein Immunsystem. Auch wenn 10 Leute mit MS oder 10 Leute mit Rheuma, 10 Leute mit Psoriasis hier in dem Raum wären, jeder ist anders. Ja, es gibt Gemeinsamkeiten, selbstverständlich. Es gibt Überschneidungen vom Entstehungsmechanismus, von der Pathogenese, auch von der Aufrechterhaltung der Entzündung. Aber wir brauchen trotzdem den Hintergrund von dem einzelnen Menschen und wir müssen sehen, was können wir individuell tun, damit es optimal funktioniert. Optimal ist eine Herausforderung schon als Wort, aber wir sind ehrgeizig und wir gemeinsam zum Patienten sage ich mal, lass uns anstrengen, dass wir das stabilisieren, dass das aufhört. Und das erste Ziel ist immer Stopp und das zweite Ziel ist Heilung.
Meine Sendezeit ist schon fast durch, aber ich habe noch zwei Anekdoten. Also ich hatte jetzt drei glückliche Coimbra-Protokoll-Patienten, die leider nach einer Pflichtverordnung vom Staat massivste Schübe wieder gekriegt haben. Das hat mir echt wehgetan. Verstehe es auch nicht, wenn so ein Immunsystem so wackelig war und wieder stabilisiert werden konnte, dass man ein Risiko eingeht, das nochmals... Schwierig. Das hat mir echt wehgetan. Aber fassen wir zusammen, ein MS-Patient hat große Chancen, wenn man mal schaut, gibt's noch Herde? Wie ist die Psyche? Das Darmmilieu muss saniert werden. Die Ernährung muss umgestellt werden, rigoros, also nicht nur glutenfrei. Die Mikronährstoffanalyse muss gemacht werden, Depots aufgefüllt werden. Und natürlich dann ganz, ganz wichtig, diese D3-Rezeptoren, das muss gemessen werden.
Genau.
Das ist eigentlich so die Zusammenfassung. Also
das sind die Säulen, das ist die Basis. Und auch davon weicht man natürlich individuell ab, das ist ganz klar. Das ist ja auch da wieder die Individualisierung der Betreuung des einzelnen Menschen, dass das eben auch kein Schema ist. Und wir haben ja so viele Patienten, die auch, hatte ich vorhin auch erwähnt, bei erfahrenen Heilpraktikern oder anderen ganzheitlichen Ärzten waren und dann auch schon Informationen mitbringen, sich gut auch vorinformiert haben. Also das fasziniert mich immer wieder, wenn ich neue Patienten mit MS sehe, wie gut die oft vorinformiert sind und was sie wirklich auch spezifisch schon gemacht haben. Und da muss man das Rad nicht dauernd neu erfinden, da kann man darauf aufbauen. Und vieles an Diagnostik ist auch in der Vergangenheit gelaufen, das muss man auch nicht dauernd wiederholen. Ja, aber am Ende geht es darum, überall möglichst einen kleinen Haken dran zu machen und zu sagen, okay, das ist relevant und oder wir haben es abgehakt oder es ist zurzeit nicht relevant. Ja.
Die Entgiftung selber finde ich eben, habe ich auch schon Wunder gesehen. Habe mal gesehen, wie ein MS-Patient tatsächlich eine Inusferese gemacht hat. Und danach hat man das Gefühl gehabt, das ist ja unfassbar, was da schon passiert ist. Also es sind Wunder immer wieder möglich. Aber abschließend möchte ich eigentlich noch fragen, wenn jetzt der Zuschauer sagt, ich bin eigentlich Betroffener und habe aus dieser Sendung vieles gehört, hast du auf deiner Plattform, darf ich ganz konkret fragen, auf deiner Homepage, sind hier Dinge drauf, wo ich mir zu Hause in aller Ruhe noch was durchlesen kann, was da alles beinhaltet ist?
Also wir haben natürlich die Hinweise auf unserer Plattform auf die Art der Autoimmunerkrankung, die wir betreuen, haben Hinweise für das Coimbra-Protokoll drauf. Aber wir sind nicht dazu übergegangen, jetzt quasi alles so aufzulisten, weil wir gesagt haben, das widerspricht schon eigentlich der Vorgehensweise, dass wir es individualisiert entscheiden möchten.
Aber nicht jeder kann zu dir kommen, weißt du? Nicht jeder kann zu dir kommen.
Nein, das ist schon klar. Und da haben wir ja dann auch das Bindeglied zu der Homepage coimbraprotokoll.de. Das ist ja auch eine von der Fauquinic betreute Seite, wo dann auch Ärzte in verschiedenen Regionen gelistet sind. Ja, am Ende ist das so. Ich meine, wir haben eine hohe Nachfrage. Das geht anderen spezialisierten Menschen auch so. Leider mit entsprechender Vorlaufzeit, was mir nicht gerecht immer angenehm ist. Aber ja, man muss halt versuchen, dann einen individuellen Weg zu finden. Und erst das Allerwichtigste sind erstmal die Informationen. Ich muss an Informationen kommen. Ich muss mir ein Bild machen können. Und dann kann ich mich entscheiden, welchen Weg ich gehe.
Klar. Ja. Weißt du, ich muss jetzt wirklich aufhören, aber letztendlich ist es genau so. Bei dir könnte man sich einfach hingeben und man weiß, man wird gut geführt. Aber in der großen Masse sehe ich einfach, man muss selbst die Verantwortung übernehmen für die Gesundheit und sagen, was man will, wenn man wirklich gesund werden will. Man muss eigentlich fast Arzt werden von seiner eigenen Krankheit.
Das würde ich auch absolut unterstreichen, dass man eben auch heute, wenn man chronisch betroffen ist, egal welche Krankheit, dass man mehr als früher einfach auch die Möglichkeit hat, sich zu informieren, aber auch quasi mehr tun muss, weil wir eben durch diese Veränderungen in unserer allgemeinen Versorgungsmedizin irgendwie den Eindruck hat, dass vieles auf der Strecke bleibt, manches viel zu einseitig betrachtet wird und auch die Angebote dann für die Behandlung verständlicherweise vielleicht nicht in dem Maße präsentiert werden, wie es der Patient individuell braucht. Aber glücklicherweise, und da hat das Internet doch auch viele Vorteile. Man kann so viel kritisieren, wie man mag, aber man kriegt, wenn man sich die Zeit nimmt, auch gute, seriöse Informationen.
Ja, solange sie noch im Netz sind und nicht auch noch zensiert werden.
Genau, das ist ein weites Feld. Das ist wohl wahr. Ja, das trifft manchmal wirklich die Dinge, die man wirklich da bräuchte. Aber gut, man muss optimistisch am Ende des Tages bleiben. Ansonsten kann man ja sowieso sofort aufhören. Und wir wollen optimistisch bleiben.
Ulrich, ich möchte einfach ganz herzlich Danke sagen, was ich heute von dir gehört habe im Vortrag und auch jetzt wieder. Ist einfach das, was mir das Herz aufgeht, wo ich als leidenschaftlicher Moderator brenne, mit solchen Gästen zu reden. Da bringen wir einen großen Mehrwert an die Zuschauer. Ich freue mich auf unseren gemeinsamen Tag.
Ja, ich freue mich auch.
Super.
Vielen Dank.
Professor Dr. Ulrich Abban war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und seien Sie gespannt, ich darf noch einen Tag mit ihm genießen. Da machen wir 8 Interviews und gehen wirklich der Reihe nach durch die verschiedenen Problematiken, chronischen Krankheiten und zeigen Ihnen auf, dass es da immer Hoffnung gibt. Und heute war einfach das Prinzip der MS-Erkrankung für Sie im Fokus mit der ganz klaren Mitteilung, es gibt Lösungen, um aus diesem Tal rauszukommen, aber Sie müssen ihn gehen und mit einem ganzheitlichen Ansatz. Und da empfehlen wir Ihnen einfach, lassen Sie sich von einem ganzheitlichen Mediziner vielleicht nach dem Coimbra-Protokoll anleiten, sodass Sie da wirklich ein fundamentales Gerüst haben, um hier diese Krankheit wieder in den Griff zu kriegen. Ich wünsche Ihnen alles Gute auf Ihrem Weg. Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen miteinander.